Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe des unabhängigen Radreise-Podcasts. Ich bin wie immer Christian und ich nehme euch heute wieder ein Stückchen mit zurück in die Vergangenheit, wo ich mit meinem Rad von Deutschland aus bis nach Indien gefahren bin. Heute steht immer noch auf dem Plan die letzte Etappe des Iran. Genau, ist das auch nur Iran und nicht der Iran. Das wird manchmal so ein bisschen verwechselt. Macht aber im Endeffekt, macht das überhaupt nichts aus. Ich sitze hier gerade in Italien auf Sizilien. In der Nähe von Bagheria, in so einem kleinen Bed and Breakfast. Und ich sitze in einem Garten und hier ist auch leider nebenan eine Zugstrecke, der fährt ab und zu her. Ich hoffe mal, dass man das nicht allzu sehr hört. Ich glaube, da gucken auch schon die Nachbarn, was hier so ein komischer Typ ist, der die ganze Zeit Selbstgespräche führt. Aber da muss man sich jetzt durch, das macht jetzt nichts. Ja, ansonsten, wie sieht's aus? Gerade ist hier herrlichstes Wetter. Und seit der letzten Podcast-Folge hat sich für mich auch gar nichts getan. Weil hier ist ja auch erst 2 Stunden her. Ich habe die direkt jetzt 2 hintereinander aufgenommen. Um so ein bisschen mehr Organisation, ein bisschen mehr Planung in meine ganze Sache hier zu kriegen, weil es ist mittlerweile doch relativ viel Arbeit. Und im Vergleich zu den ganzen anderen YouTube-Radreisenden, die ihr seht, sind die meisten auch zu zweit unterwegs. Da bleibt die ganze Arbeit bei mir hängen. Aber naja, das macht nichts. Das macht ja auch Bock so ein bisschen. Und es ist auch eine coole Sache, wenn man selber sich Sachen ausdenken kann, wie den Podcast hier, und einfach selber irgendwelche Sachen macht und nicht irgendwie für eine Firma zuständig ist, die einem Vorgaben machen, sondern man kann rumexperimentieren. Also ich habe da gerade mega Bock drauf. Ich habe gerade auch schon wieder ein neues Projekt, ein neues Format, das ich mir ausgedacht habe, aber ich habe mir auch überlegt, ich sollte die nicht immer ankündigen, sondern dann einfach machen, weil 50% der Sachen, die ich ankündige, die funktionieren dann auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich würde ja immer noch so gerne Livestreams machen. Für die Leute, die jetzt gerade den Podcast auf YouTube hören bzw. schauen, dann habt ihr ja im Hintergrund so eine Dauerfahrt, wie ich mit der GoPro das aufgenommen habe, wie ich durch die Gegend fahre. Und ich hätte halt mega Bock darauf, so einen Livestream zu machen über 1-2 Stunden. Und dann lasse ich einfach die GoPro mitlaufen und stream das live ins Internet, kann dann gleichzeitig über den Chat so ein bisschen lesen, was die Leute für Nachrichten schreiben und dann auch so ein bisschen damit interagieren. Das geht nur leider mit meiner GoPro nicht, weil ich hatte mir damals aus Kostengründen eine GoPro 7 White geholt und nur die GoPro 7 Black, die kann live streamen. Das geht leider mit meiner nicht. Und ich habe auch schon einen Test gemacht, mit meinem Handy zu streamen, aber das ist einfach so verwackelt. Das ist nicht anguckbar. Das ist ja mit der GoPro ist das schon grenzwertig, wenn man so ein bisschen außerhalb der gut ausgebauten Straßen fährt, wenn man auf den Schotterwegen fährt. Deshalb ist das erstmal noch ein Projekt, das verschiebe ich bis nach hinten, bis meine GoPro komplett den Geist aufgegeben hat und ich muss die eh austauschen. Und das ist natürlich auch so ein kleines Problem mit den Daten. Also ich habe so einen Aldi-Vertrag und da kann man pro Tag dann 10 GB als Datenvolumen kaufen und das kostet 4 Euro. Deshalb wäre das von der Seite her, wenn das Netz gut genug ausgebaut ist, wäre das eigentlich kein Problem. Ah, mal gucken, ob wir das hinkriegen irgendwann. Da habe ich auf jeden Fall schon Bock drauf. So, aber dann gehen wir mal weiter zurück in den Iran. Wir sind ja letztes Mal dabei stehen geblieben, dass wir in Shiraz unsere Visa verlängert hatten. Und jetzt waren nochmal zusätzliche 30 Tage, also auf insgesamt 60 Tage, weil der Iran ist einfach, ich habe es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, das ist einfach ein super Reiseland, wenn man da unterwegs ist. Man wird überall eingeladen, also das ist richtig klasse. Also sowas ist mir in Deutschland erst bis jetzt ein einziges Mal passiert. Als ich in Berlin war, als ich da aus der Stadt rausgefahren bin, war ich halt mit meinem vollbepackten Rad unterwegs und dann fuhr auf dem Radweg auch noch so eine ältere Frau und mit der habe ich dann angefangen zu quatschen und die hatte mich dann eingeladen. In Polen ist das schon deutlich häufiger passiert. In der Ukraine dann so gut wie gar nicht, halt aufgrund der Kommunikationsprobleme, dass ich halt weder Russisch noch Ukrainisch spreche. Und ja, im Iran ist natürlich totales Einladechaos. Und ja, jetzt kam auch schon die nächste Stelle, die ich auch schon ein paar Mal erzählt habe, aber können wir jetzt mal ein bisschen im Detail eingehen. Es war natürlich abends wieder relativ kühl, es wurde halt nachts deutlich kälter, es ist halt in der Gegend, was war das so, Ende September war das schon, es war schon relativ spät im Jahr. Ich war ja auch schon relativ lange unterwegs. Und ausnahmsweise wollten wir mal wieder campen, das heißt, wir wollten mal ganz entspannt irgendwo unser Zelt aufbauen und ohne dann große Diskussionen und am nächsten Tag dann wieder aufgefordert zu werden, dass man irgendwas besucht, dass man irgendwelche Moscheen in der Nähe besucht. Da haben wir aber, als wir so ein bisschen abseits gefahren sind, der Hauptstraße auf so einem Feld, kamen wir mit so einem Bauern ins Gespräch Und er meinte natürlich auch wieder, ah, oh, nee, das geht auf keinen Fall, es ist viel zu kalt. Ich habe da hinten, da ist so eine Hütte, da sind noch so ein paar Arbeiter gerade. Da könnt ihr ohne Probleme unterkommen, das ist super. Und ganz ehrlich, weil es halt doch relativ kalt war und wir dachten so, ja, so eine Farmerhütte oder so eine Bauernhütte, wo halt sonst nur Geräte lagern, das ist doch eigentlich perfekt, weil es war wirklich halt alles mit Feldern um uns rum und sonst war halt kein Ort in der Nähe. Der Bauer macht auch einen ziemlich seriösen Eindruck auf uns und der ist dann vorgefahren, wir sind dann hinterhergefahren, kam dann zu dieser kleinen Hütte, das war halt so eine Steinhütte war das, auch nicht groß, ich schätze mal so 3 Meter mal 5 Meter, das war auch alles und dann hielten wir dann da und das roch schon so komisch, das roch so nach verbrannten Plastik roch das. Und der erste Gedanke, also als ob irgendwie so ganz schlechten Shisha-Tabak oder so Wasserpfeifentabak rauchen würde, aber ganz, ganz billig. Oder halt irgendwelche Sachen, die so mit Schuhcreme versetzt sind, also so roch das, aber kein Geruch, den ich vorher kannte. Also das war jetzt nicht irgendwie Hasch oder irgendwie sowas. Den hatte ich vorher noch nie gerochen, diesen Geruch. Und da sind wir in diese Hütte da rein und wurden da auch ganz freundlich von 3 weiteren Bauern empfangen, die dann da gesessen haben, also in dem Raum. Da waren ganz links waren da so ein paar Geräte, ein paar Schaufeln und ein paar Eimer und sowas. Und auf der rechten Seite, also in 2 Drittel des Raumes, war natürlich ein Teppich ausgelegt, aber halt ein Arbeitsteppich, relativ fleckig alles und relativ dreckig in der Hütte. Und die 3 Arbeiter, die saßen um einen kleinen Ofen rum. Und den Ofen, den müsst ihr euch vorstellen wie ein Ziegelstein. Es war ein Ziegelstein, der war innen hohl und in diesen Ziegelstein waren Federn eingesetzt, ungefähr 1,5 Zentimeter Durchmesser. Und diese Federn waren einfach mit einem Draht verbunden und dieser Draht ging direkt in 2 Steckdosen oder in eine Steckdose. Also ohne Stecker, einfach nur die offenen Litzen in die Steckdose reingesteckt. Und durch den Strom wurde das Ding halt knalleheiß. Ja, und diese 3, die saßen dann da rum und die hatten sowas, so eine große, sah eigentlich aus wie eine Flöte, hatte ich erst, was ist das denn? Es war aber, wie wir nachher festgestellt haben, eine Opiumpfeife und die haben die ganze Zeit dann da Opium geraucht und waren aber mega freundlich, so ein bisschen verpeilt, guckten so grinsend aus der Gegend, durch die Gegend und wir haben uns dann eingeladen, wir sollten uns auch um den Ofen rumsetzen, weil es war einigermaßen kalt und die haben halt die ganze Zeit durchgequalmt, so muss man das echt mal sagen. Also in der Intensivität, das fand ich schon echt erschreckend. Das war jetzt nicht so, dass sie sich da hingesetzt haben und haben dann einmal ihre Opiumpfeife geraucht und waren dann zufrieden, sondern das ging reihum. Die hatten da so eine Handvoll braunes Zeug war das, in so einer Plastiktüte. Das lag dann auf dem Boden, also in so einer Schale. Und das wurde dann, ja, so Daumennagel groß, wurde das dann auf diese Pfeife gelegt. Die hatte halt so einen Tonkopf. Und da wurde das mit einer Kohle, die auf dieser Ziegelstein lag, die halt am Glühen war, mit einer Zange wurde die Kohle auf diese Pfeife gelegt, damit das dieses Opium dann verdampft hat und das haben die dann inhaliert. Und das haben die dann halt immer durchweg wechselnd gemacht, also einer hat abgesetzt und der nächste hat dann sich auch wieder ein Stückchen fertig gemacht und das ging die ganze Zeit bei den 3 durch. Und die waren aber total relaxed mit. Natürlich haben die uns das auch angeboten, aber da muss ich jetzt mal sagen, ich probiere auf so einer Reise natürlich echt vieles aus. Ich habe auch Sachen gegessen, wo ich im Nachhinein sagen würde, ja, das hätte ich mal nicht essen müssen. Aber das ist dann für mich so ein Ding, das muss ich jetzt nicht ausprobieren. Also irgendwie Opium rauchen brauche ich dann doch nicht haben. Also das geht mir dann doch so einen Schritt zu weit. So als kleine Anekdote noch nebenbei, während die dann da 3 gesessen haben und ihr Opium geraucht haben, der Bauer, der dann uns dahin geführt hat, das war anscheinend so der Chef, der schien so der, sag mal, Plantagenchef zu sein und das waren die 3 Angestellten und der kniete sich dann dahin und hat dann erstmal gebetet, weil es ja im Islam gängig, dass man 5-mal am Tag dann betet und hat sich dann auf den Boden hingelegt und hingekniet, während seine 3 Kollegen, die waren viel zu fertig und haben die ganze Zeit die Opium da reingezogen. Zwischendurch haben wir noch auf diesem Ziegelstein haben wir dann noch Mais gemacht, weil das ging echt gut, das Ding, ach, das war richtig Hitze, hat das produziert. Und um das ganze Bild dann noch komplett abzurunden, lief dann in der Ecke, stand da noch so ein kleiner Fernseher, so ein alter Röhrenfernseher, diese 30er Zentimeter Größe, so ein kleiner. Und da lief dann auf Farsi Fast and the Furious, ich weiß nicht welcher Teil, weil da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber in einer ganz schlechten Übersetzung. Es gab, glaube ich, nur zwei oder drei Synchronsprecher, der auch die Frauen synchronisiert hat. Und wir saßen dann in dieser Hütte, der Chef war am Beten, die drei Typen waren am Opium rauchen und im Hintergrund lief Fast and Furious auf Farsi. Das war wirklich sehr, sehr seltsam. Und es war auch nicht so ganz klar, ob die drei Bauern, ob die jetzt auch da übernachten wollten. Und so ganz ehrlich, war das jetzt nicht unbedingt das, wo wir Bock drauf hatten, wenn dann irgendwie so Opium rauchende Typen, wenn man mit denen dann diese kleine Hütte teilen mussten und wir waren dann ziemlich unschlüssig. Aber die rauchten dann ihre Handvoll Opium da die ganze Zeit weg. Und irgendwann wurde das dann immer weniger und es war nichts mehr da. Und wir dachten, ja geil, weil es war schon so 2-3 Stunden später. Ja geil, jetzt packen die ihre Sachen zusammen und fahren wahrscheinlich nach Hause, weil wir hatten auch schon mitgekriegt, also das waren jetzt keine Junkies oder so, sondern die hatten ganz normal Familie. Die zeigten uns auch Bilder von ihren Kindern und solche Sachen und die haben ja anscheinend auch richtig mal Lucht auf dem Feld. Also sehr eigenartig. Ja, auf jeden Fall hatten die dann ihr ganzes Zeug weggeraucht und wir dachten, ja geil, jetzt irgendwie so schon 10, 11 Uhr abends, vielleicht gehen die jetzt so langsam und wir können dann hier in Ruhe noch Essen kochen, also richtiges Essen mit ein bisschen mehr Kohlenhydrate, Nudeln und sowas. Aber da machten die ihre Pfeife auf, kratzten dann alles Zeug, was da drin war, nochmal raus und dann ging das ganze Spiel von vorne los. Dann haben die dann nochmal 1,5 Stunden da gesessen und das, was sie aus der Pfeife rausgekratzt haben, das war ja auch nochmal so eine halbe Handvoll. Und das haben die dann da reingeschmissen. Und das war auch so eine Situation, da war ich echt heilfroh, dass ich da jetzt nicht alleine war. Weil dann ist das doch nochmal eine andere Nummer. Man muss auf jeden Fall sagen, die ganzen Vibes, die da waren, die waren auf jeden Fall positiv. Das war jetzt nicht so unangenehm. Wenn ich das nochmal mit der Ukraine vergleiche und das sind halt so besoffene Leute, die auf der Bank sitzen, dann ist da echt meistens so eine negative Schwingung, die da mitschwingt. Aber das war jetzt so gar nicht der Fall. Die waren echt mega relaxed und freundlich. Aber trotzdem ist das dann doch besser, wenn man dann mit zwei anderen Leuten dann noch da ist und nicht dann ganz alleine. Man weiß ja nie, ob man vielleicht auch nicht in so einer Situation besser auf seine Sachen aufpassen muss, dass nicht irgendwas aus der Tasche dann fehlt bei solchen Leuten. Und als dann ein bisschen später wurde, machten die sich dann auch einen Weg nach Hause, weil die mussten ja noch zu ihrer Familie. Und wir hatten dann auch mal ein bisschen Gelegenheit, Essen zu kochen. Und haben uns dann auch schlafen gelegt. Und man muss dann auch sagen, morgens um 7 standen die dann auch wieder auf der Matte in kompletter Arbeitsmontur und waren dann bereit, da aufs Feld zu gehen und keine Ahnung, dass sie halt so Feldbauern-Sachen machen wollten. Und aber das Erste, was die machten, die kamen dann morgens um 7 in diese Hütte rein und als Erstes zündeten sich natürlich erstmal eine Pfeife an. So, wir sind daraufhin natürlich wieder weitergefahren. Immer noch Richtung Süden nach Bandar Bas. Und zwischendurch haben wir dann Mittagspause gemacht, weil wir haben das meist so gemacht, ausgiebiges Frühstück und dann auch mal ein schönes Mittagessen und haben uns dann irgendwie noch mal ein bisschen Stündchen hingelegt. Und als wir das gemacht haben, da saßen wir unter so einem Baum, da hielt ein Auto an und es war dann, stieg der Mann aus und der sagte, ey, ihr seid mit dem Fahrrad unterwegs. Ey, ich bin hier total bekannt, weil hier auf der Straße waren viele Leute mit dem Rad unterwegs, auch so Radreisende. Und die kommen eigentlich immer bei uns unter. Und dann hat er uns das auch gezeigt, seine Warmshowers-Seite, dass da schon ganz viele Leute bei ihm gewesen sind. Und seine Couchsurfing-Seite. Und dass er eigentlich so eine Institution wäre. Und eigentlich jeder, der hierher käme, der wird eigentlich bei ihm unterkommen. Und ob wir nicht auch bei ihm übernachten wollten. Und nach der Situation von gestern, dass wir halt mitten in der Opiumhöhle, ja, nicht Opiumhöhle, aber nach dieser Situation dachte man, ey, komm, wir müssen jetzt einfach mal ganz relaxed im Zelt übernachten, da kann man ein schönes Lagerfeuer machen. Da muss man nicht interagieren mit den Leuten. Und da dachte man dem, nee, das ist nicht nötig. Also, wir können jetzt hier auch ganz gut so rauskommen. Und dann hat er aber darauf bestanden, dass wir bei ihm übernachten. Und irgendwann fing der auch noch an und hat da irgendwelche komischen Sachen erzählt. Also, das geht eigentlich gar nicht, dass wir hier zelten, weil hier wären Tiger. Hier wären gefährliche wilde Tiger. Und das wäre nicht sicher, wenn wir hier übernachten. Und anschließend hat er dann noch jemanden angerufen, der für ihn bürgen könnte, dass er halt ein seriöser Mensch ist und dass wir da übernachten könnten. Und das hat dann ein bisschen gedauert, bis wir ihn dazu ja überredet haben, dass er doch nicht für uns kocht und dass wir bei ihm übernachten. Ja, ich weiß, der Iran ist eine sehr verkehrte Welt. Und dann sind wir halt ganz normal wieder weitergefahren und hatten dann auch ein paar echt schöne Übernachtungen am Campingplatz, nicht am Campingplatz, einfach mitten in der Wüste. wo wir halt ein Lagerfeuer gemacht haben und so ein geschenktes Obst und die Granatäpfel, die haben wir da gegessen und wir müssen mal kurz über die Granatäpfel reden. Aber die haben so eine geile Qualität da im Iran, das ist echt der Hammer, das macht einfach nur Bock. Und dann noch so viele andere Sachen wie Datteln zum Beispiel. Ich hatte schon mal in so ein paar anderen Ländern habe ich Datteln gegessen, die gibt es ja in Deutschland relativ selten. Aber im Iran ist das nochmal eine ganz andere Nummer von der Qualität, weil wenn man da auf so einen Bazar geht, sind da so Riesensäcke und es gibt ganz viele verschiedene Sorten. Und dann hatten wir einmal Datteln gekauft für irgendwie 1,40 Euro umgerechnet und waren da ganz stolz, weil wir hatten ja auch gehandelt und das war das Kilo für 1,40 Euro, das war super viel. Und dann hatten wir das dann unter einem Couchsurfing-Host, wo wir da waren, hatten wir das gezeigt und er meinte, ey, ihr wurdet voll über den Tisch gezogen, die kosten maximal 50 Cent, aber das ist dann sowas, da denkt man sich, okay, dann hat er uns halt über den Tisch gezogen und wir haben 70 Cent so viel bei einem Kilo Datteln bezahlt. Also das macht den Braten dann auch nicht fett. Was ich jetzt auch nochmal kurz erwähnen möchte, ich erzähle dir einfach nur das, was ich erlebt habe. Und wenn ihr da irgendeine Meinung rauszieht, dann ist das halt euer eigenes Ding. Das ist halt, der Autor ist nicht wichtig, sondern nur, was ihr da rauslest. Und ja, ich gebe das einfach wieder. Und weil gerade beim Iran hat man ja oft, hört man viel, dass das alles super konservativ ist, dass halt Frauen Kopftücher tragen müssen, wo man auch so sagen muss, wenn man in der Stadt ist, in der größeren Stadt, da sieht das so aus, die jungen Mädels, die tragen ein Kopftuch und dann ganz lassiv hängt das nur ganz hinten auf dem Kopf, dass das so gerade auf dem Kopf drauf ist und wenn die so in einem Café sitzen, dann rutscht das auch schon mal runter und da sieht man ein bisschen Haupthaar. Also das ist so die Realität, die im Iran ist. Das heißt, die Leute, gerade die jüngeren Leute und die so ein bisschen Bildung haben, die haben auch alle keinen Bock auf diese ganze religiöse Bevormundung. Und so kam das dann auch wieder. Marlene und Ferli waren vorgefahren. Ich war ein bisschen hinterher und dann haben wir uns dann wieder getroffen und die sagten dann, hey, eben hielt gerade ein Auto, da war da so ein junger Bursche drin, der hat uns zu sich eingeladen und der hat uns hier so eine Flasche gegeben mit Dattelschnaps. Wenn ich das so zurückblicke, stelle ich so im Nachhinein fest, dass ich wahrscheinlich im Iran, wo das verboten ist, mehr getrunken habe als in anderen Ländern. Weil so viele Leute uns was angeboten haben, einfach weil sie ja das ist so ein bisschen stolz darauf sind, dass sie das System unterwandern. Und das hat fast so einen schelmischen, augenzwinkerischen Touch, dass man halt doch Alkohol trinkt, obwohl es verboten ist. Und der Typ, der uns dann eingeladen hatte, wo ich jetzt auch gar keinen Namen nennen will, der hat uns dann auch seine Produktion dann gezeigt, wie das funktioniert, wie halt die Datteln angesetzt werden. Die kommen halt in so einen Meter hohe Fässer. Oder man kann das auch mit allen anderen Obstsorten machen. Und die gären dann vor sich hin und dann wird da Zucker zugesetzt. Und dann muss das halt in einer gewissen Temperatur da stehen. Und wenn das anfängt zu gären, hat man dann nachher relativ starken Alkohol, nachdem das auch destilliert wurde. Und das lässt mich so im Nachhinein so ein bisschen darüber nachdenken, dass gerade dadurch, dass das verboten ist, dass das wahrscheinlich viel mehr in der Mitte der Gesellschaft vorhanden ist, als wenn das jetzt nicht verboten wäre. Und wenn ich das jetzt auch vielleicht gerade so anhört, dass wir die ganze Zeit immer nur am Schnaps trinken wären, wir waren ja schon fast 2 Monate unterwegs und das war dann wirklich alle paar Wochen, dass uns mal jemand was angeboten hat. Aber es ist einfach absolut überall vorhanden im Iran. Aber jetzt gehen wir mal wieder auf die wichtigen Sachen, die eigentlich anliegen. Und zwar, wo sind endlich die verdammten Kamele? Weil wenn man eines im Iran sehen möchte, dann sind das natürlich Kamele. Wilde Kamele, ja, also nicht wilde Kamele, weil die gibt es anscheinend gar nicht mehr. Jedes Kamel, das man wohl in freier Wildbahn sieht, das hat auch einen Besitzer. Und es gibt sogar in der Belutschistan-Region, das ist im Südosten, der Gedanke, dass man Kamele mit Nummernschildern oder so einem Branding versieht, weil es so viele Autounfälle mit Kamelen gibt, dass man das nachweisen muss oder sollte, welches Kamel da jetzt involviert ist. Übrigens haben wir auch eine interessante Rechnung gefunden. Und zwar dieser Wert von Kamelen, das geht zum Teil auch da oder führt dafür daraufhin zurück, dass wenn ich jetzt Leibeigene bei den Bauern habe und ich verursache ein Unglück und oder in der Familie verursache ich ein Unglück und es kommt jemand durch meine Schuld um, da muss ich einen Gegenwert zahlen und der Gegenwert wird in Kamele gerechnet. Und die allgemeine Rechnung war wohl früher, ein Mann ist 100 Kamele wert, Frauen die Hälfte, also 50 Kamele. Ausländer auch noch mal die Hälfte davon. Also ein ausländischer Mann 50 Kamele und ja, Marleen war da nur 25 Kamele wert. Das ist halt leider so, aber das sind halt die Traditionen, ne? Und um dann halt diese angesprochenen Kamele zu sehen, haben wir uns überlegt, so jetzt fahren wir mal wirklich ganz abseits der Hauptstraßen und haben uns schöne Querfeldeinwege gesucht. Das führte auch dazu, dass wir durch so ein Nomadendorf durchgefahren sind, die auch sehr komisch geguckt haben. Wie wir so nachher dann erfahren haben, hat das irgendwas auch mit türkischen Hintergründen, dass man da das auch, die hatten halt wirklich traditionelle Kleidung an und die guckten uns an wie, ja, wie doof, was machten wir jetzt hier, weil wir waren wirklich sehr abseits der Straße und die ganzen Hunde, die da waren, die haben uns dann umzingelt. Das war schon ein bisschen seltsam, weil der Vibe, der war da nicht so sehr freundlich, dass die uns jetzt super eingeladen hätten, sondern es war eher die Stimmung, was macht ihr denn hier, jetzt geht mal bitte schnell weiter oder dreht am besten um. Weil wir wussten halt direkt, das heißt Dorf durch, das führte halt genau da durch, das waren alles so Zeltstände, also wie so eine Zeltstadt war das, ungefähr 20 Zelte, die da waren. Und dem wäre es wahrscheinlich am liebsten gewesen, wenn wir nicht da durchgegangen wären, sondern hätten rumgedreht. Bei einer unserer nächsten Übernachtungen ging auf einmal unser Internet nicht mehr. Ich hatte das ja erzählt, dass man nach 30 Tagen sein Telefon freischalten musste und wir haben das dann so gemacht. Wir haben dann nur ein Telefon freigeschaltet, weil das 30 Euro kostet und haben dann dementsprechend immer einen Hotspot aufgemacht, sodass wir dann mit allen Telefonen Internet nutzen konnten. Aber es ging dann auch kein Internet mehr auf einmal und es war dann so ein bisschen unklar, ob das damit was zu tun hatte, dass das mit der Freischaltung nicht mehr gültig war. Aber naja, so war das dann halt. Wir hatten dann Leute gefragt und die sagten, ja, das Internet im ganzen Iran sei jetzt ausgefallen, aber das wird jetzt demnächst wieder gehen. Zum Glück ging noch ganz normales Telefon, denn wir mussten einen Bekannten von Ferdi anrufen, den Amir, der hatte auch mal eine Radtour gemacht, das ist halt ein Iraner und der ist durch Österreich gefahren und der hat der Ferdi wohl auf der Straße getroffen und der hat ihn dann zu sich nach Hause eingeladen. Und als Gegenleistung hat der Amir uns jetzt in sein Heimatdorf eingeladen und da konnten wir bei dem übernachten. Das war ziemlich cool, vor allem das Beste an der Sache war, dass es in diesem kleinen Dorf, wo wahrscheinlich, eigentlich Dorf, schon kleiner Stadt, so 20.000, 30.000 Einwohner, da gab es einen Fahrradclub und die haben uns dann komplett alle abgeholt. Die sind uns dann entgegengekommen und da war eine große Kalonne von 30 Fahrrädern, weil sonst sieht man ja gar keine Fahrräder. Im Iran, also so Leute, die aus Sportgründen mit dem Rad durch die Gegend fahren, sieht man eigentlich gar nicht im Iran. Und es gab tatsächlich auch Frauen unter den Radfahrerinnen und die mussten natürlich komplett lange Klamotten anziehen und waren die ganze Zeit nur am Rumschimpfen. Und ich hatte mich mit einer dann auch unterhalten und die sagte, ja, es gibt so ein paar Leute, die finden das gar nicht gut, dass sie als Frau mit dem Mountainbike durch die Gegend fährt, das gehört sich doch gar nicht. Und es gibt halt nur noch relativ viele konservative Leute, für die diese Werte halt immer noch relativ wichtig sind. Und jetzt fährt hier gerade der Zug hierher, während ich hier draußen sitze. Aber es war nur ein kleiner Zug. Ab und zu kommt hier ein großer Containerzug vorbei. Das ist dann ein bisschen lauter, aber er ist schon wieder weg. Ja, und als wir dann bei Amir waren, haben wir auch den Grund erfahren, warum das Internet weg war. Und zwar hatte ich das ja schon mal erzählt, in einer anderen Folge, dass gerade Diskussionen gab, dass der Spritpreis, der Benzinpreis wurde erhöht. Der kostete damals, als wir eingefahren sind in den Iran, 8 Cent den Liter, genau 8 Cent. Und das ist jetzt deutlich teurer geworden. Der kostet jetzt 24 Cent, was mal eben das Dreifache ist. Und dazu gab es dann Proteste auf der Straße. Und es gab, ja, das war eigentlich nur so dieses Fünkchen, das das Feuer zum Lodern gebracht hat. Es ging dann richtig wohl zur Sache in den großen Städten wie Teheran. Dann die Gerüchte rum, dass halt bei den Protestkundgebungen, dass die Polizei in die Menge geschossen hätte, dass es Tote gab und dass also Banken brannten, dass halt die Leute Plünderungen angefangen hatten, dass halt Gebäude in Brand gesetzt wurden. Und um das halt, damit das nicht eskaliert, hat die Regierung dann entschieden, so, wir cutten jetzt einfach das Internet, damit die Leute nicht mehr untereinander kommunizieren können, damit keine Infos nach draußen gehen. Wir stellen jetzt einfach das Internet ab. Und das finde ich immer noch so krass, wenn man sich das in einem anderen Teil der Welt vorstellen würde. Wir machen jetzt das Internet zu, weil man sagt ja immer, man kann das Internet nicht mehr abstellen. Das geht gar nicht. Und der Iran hat gezeigt, ja, das geht. Wenn die wollen, dann ist das komplette Internet zu. Es ging kein Festnetz-Internet mehr und es ging kein Handy-Internet mehr. Es ging gar nichts mehr. Also da hat die Regierung wahrscheinlich irgend so einen roten Knopf, können einmal draufdrücken und es gibt keinen Zugriff mehr auf irgendein Internet. Und selbst Satelliten-Internet wird ja auch nicht mehr gehen, weil man kann da nur noch downloaden und man kann nur nicht mehr abladen. Dafür braucht man ja immer noch eine stationäre Verbindung. Also sah das dann so aus, wir haben die ganze Zeit vorm Fernseher gesessen. Westfernsehen ist da verboten. Also so Sachen wie BBC oder so, dafür braucht man eine spezielle Schüssel und einen speziellen Receiver. Den darf man offiziell nicht haben. Und der Armin hat uns das so erklärt, eigentlich hat das jeder. Es kann aber mal sein, dass ab und zu die Polizei vorbeikommt. Die kassiert den dann ein. Und dann kann man den dann aber von dem Cousin von dem Polizisten, kann man den dann wieder zurückkaufen. Und da kriegt man unter Umständen seinen eigenen wieder zurück. Also haben wir dann überall die ganze Zeit NBC, BBC und so verfolgt. Und da gab es so ein paar Leute, die haben halt Handyaufnahmen aus dem Land geschmuggelt, weil das war der einzige Weg, also mit dem Handy was aufnehmen, dann aus dem Land ausreisen, obwohl die Grenzen eigentlich dicht waren. Also man durfte zu dem Zeitpunkt nicht mehr ein- und ausreisen. Und man sah dann wirklich Bilder von Leuten, Riesenkundgebungen, es lagen Leute, die erschossen wurden auf der Straße, es waren brennende Gebäude, es waren Plünderungen, also wie man sich bei diesen Black Lives Matter Sachen, wie man das gesehen hat, so ähnlich war das auch. Und wir saßen dann da und hatten keine Ahnung, was jetzt los ist, weil wir wussten jetzt nicht, dass da jetzt die Revolution ausbricht und wir sind jetzt mitten da drin und wir kommen aus dem Land nicht raus. Aber wir haben uns tatsächlich dann überlegt, sollen wir jetzt ausreisen oder nicht? Aber Armin, der war so ganz entspannt, ja, so Sachen passieren ja immer. Und die BBC, die pusht das Ganze so ein bisschen hoch, weil nach der Zeit realisierte man auch, es wurden immer wieder dieselben Bilder gezeigt. Gleichzeitig war dann im iranischen Fernsehen, war dann davon gar nichts mitzubekommen. Es wurde halt nicht in einer Nachrichtensendung erwähnt. Und wahrscheinlich lag das dann die Wahrheit irgendwo dazwischen. Wahrscheinlich gab es tatsächlich Proteste und es gab wirklich auch Krawalle und alles Mögliche, aber wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, in dem dann BBC davon berichtet hat. Und natürlich gab es auch Proteste, nicht so wie das iranische Fernsehen nicht davon berichtet hat. Aber da sieht man, da hat man richtig gut gesehen, wie unterschiedlich die Berichterstattung aus verschiedenen Perspektiven ist. Wir waren natürlich in einer relativ kleinen Stadt und da war gar nichts von zu sehen und die Leute waren so super entspannt. Und es ging auch immer, morgen soll das Internet wieder gehen. Übermorgen soll das Internet wieder gehen. Und so wurde man von Tag zu Tag vertröstet. Und im Endeffekt dauerte das dann, ich glaube, eine gute Woche. Es ging dann auch das Gerücht rum, dass nachdem die das Internet abgestellt hatten, das nicht mehr so ganz funktionierte, das wieder anzustellen, dass es da wohl technische Probleme gab. Und es fing dann auch damit an, dass erstmal sogar das Festnetz, also das WLAN, nicht WLAN, das stationäre aus der Steckdose, dass das Internet wieder ging. Und ein paar Tage später ging auch dann das ganz reguläre Handy-Internet wieder. Aber von Armin war dann Endspurt nach Bandarbas. Und genau, sehr wichtig, dass man das A lang ausspricht, weil sonst versteht das kein Iraner. Wenn man das auf der Karte liest und da steht da Bandarbas, das versteht kein Mensch, deshalb Bandarbas. Auf dem Weg dahin war es dann endlich soweit. Es war richtig geile Wüste, es waren steinige gelbe Berge um uns rum ab und zu und dann ansonsten große Sandflächen, mal so ein paar Büsche und es gab auch richtig so Dünen und es gab Kamele. Also mitten aus dem Nichts trabten auf einmal so majestätisch so große Dromedare auf die Straße, weil das muss man auch mal kurz erwähnen. Im Iran gibt es keine Kamele, Kamele haben zwei Höcker, Dromedare haben einen Höcker. Also es gab Dromedare unten auf dem Weg nach Bandarbas. Sehr cool. Also hatte sich alles gelohnt. Da war der Iran auf jeden Fall ein Erfolg zu bereisen, weil endlich habe ich freilaufende Kamele gesehen. Super gut. Später in Pakistan wird das dann ein ganz normales, das tägliche Bild sein, dass man wirklich jeden Tag Camel Carts sieht, also so Kamelwagen, die dann auch wirklich genutzt werden. Und in Bandarbas waren wir wieder Couchsurfen, wie fast immer. Nicht Couchsurfen, Entschuldigung, Warm Showers. Wir haben eigentlich fast nur Warm Showers genutzt, weil es gab so viele Leute, die da vertreten sind und die einen da gerne aufgenommen haben, dass wir gar nicht nach Couchsurfen geguckt haben. Weil meine Erfahrung ist, dass man auf Warm Showers deutlich interessantere und relaxtere Leute trifft. Auf Couchsurfing hat man oft relativ viele junge Leute, die Bock haben auf Party und die Bock haben auf Bier trinken. Und auf Warm Showers hat man eher so Leute, die interessiert sind am Reisen, und da habe ich viel schönere Erfahrungen gemacht. Als wir dann beim Warm Showers waren, kam dann auch noch so ein zweiter. Das Warm Showers, das war so eine Gartenlaube, so ähnlich wie so ein Schrebergarten, ein bisschen größer musste man sich das vorstellen. Und da konnten wir übernachten. Das heißt, wir hatten sogar eine ganze Hütte mit Garten für uns alleine. Aber es kam dann noch ein weiterer Radreisende, kam auch noch vorbei. Und das war das erste Mal, dass ich wiedererkannt wurde im Iran. Wie hieß der noch gleich? Sebastian hieß der, glaube ich. Sollte der das hören, viele schöne Grüße. Aber ich vermute mal eher nicht. Auf jeden Fall, der kam dann an und sagte, hey, ich kenne dich aus deinen Videos. Und das war sehr schräg, wenn ich ehrlich bin. Also, ich kann mich da, ich glaube, ich werde mich da nicht dran gewöhnen. Ich denke mal, das wird natürlich auch die absolute Ausnahme bleiben. Und nur wenn man andere Radreisende trifft, könnte es vielleicht schon mal sein, dass die mal so ein Video gesehen haben. Weil es ist ja auch so, gerade so Reisende und Radreisende, es sind extrem viele Deutsche unterwegs. Wenn man in so ein Hostel geht, ist irgendwie so ein Drittel immer deutsch. Ich war in meinem Hostel, da waren von 10 Leuten, waren dann 10 Leute deutsch. Das war in Georgien. Und ja, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich mögen es die Leute in Deutschland nicht und fahren lieber woanders hin. Aber sie haben einfach die Mittel dazu, halt zu reisen, was halt nicht jeder hat. Und dazu noch ein Pass, der kaum Beschränkungen hat. Da kann man das ja nur verstehen. Ich mache es ja genauso. So, und der Warm Showers Host, der hatte leider nicht so viel Zeit für uns, weil er hatte ein Geschäft, also es war so ein Stempelgeschäft, wo so Bürostempel hergestellt wurden nach Einzelanfertigung. Und da war er irgendwie super busy, weil er einen großen Auftrag hatte. Aber ey, das war nicht schlimm, wir konnten dann Bandar Bas erkunden. Und das war eine super interessante Stadt, weil die so einen eigenen Vibe hatte, so eine eigene Atmosphäre. Es war halt eine Küstenstadt. Und so stelle ich mir halt so Nordafrika so ein bisschen vor, weil es gibt da so eine spezielle Kleidung, die Frauen haben. Die haben so bunte Masken, die sind halt nochmal so eine Spur bunter alles. Das war super interessant. Und ein Ding, was wir da auch machen mussten unbedingt, ist, wir mussten nochmal unser Visum verlängern. Wir haben uns da überall schlau gemacht. Man konnte tatsächlich noch einmal sein Visum verlängern auf insgesamt 90 Tage. Und da war es auch langsam Zeit für. Das bedeutet, wir mussten wieder in diese grausige Polizeistation, wo das halt organisiert wurde. Und das war noch schlimmer als die letztes Mal, wo wir in Esfahan waren. Der Vorteil war, es war deutlich kleiner. Das war jetzt nicht so ein Riesenkomplex, wo man mit mehreren Schlangen sich anstellen musste. Es war einfach nur so eine lange Theke. Vor der Theke haben sich alle Leute gedrängelt, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, wenn man so zurückdenkt, wie alle so dicht an dicht stehen. Aber dann musste man am lautesten schreien, und wer am lautesten schrie, der wurde dann endlich drangenommen. Was auch ganz interessant war, es gab keine Computer. Man kann sich das ja gar nicht mehr vorstellen, aber die ganze Verwaltung wurde halt noch absolut handschriftlich oder mit Schreibmaschine gemacht und absolut analog. Es gab halt, man musste Zettel ausfüllen und musste die abgeben, und die kamen dann in so Mappen rein und die wurden dann weitergereicht an seinen Kollegen da auf der rechten Seite. Der machte dann so Stempel da drauf. Das Problem war aber, wir mussten eigentlich, lief unser Visum ab. Das lief noch 1 oder 2 Tage. Wir waren so ein bisschen spät dran und wollten das dann verlängern, waren auch rechtzeitig da. Aber der sagte uns, der Chef, der das unterschreiben durfte, der hat gerade Urlaub oder war zumindest nicht da, und der kommt erst in 3-4 Tagen wieder. Und da war dann große Diskussion, und die sagten aber, es wäre kein Problem, wir waren ja da und die würden das bezeugen, dass wir da gewesen sind, wir hätten alles ausgefüllt. So nach 3-4 Tagen könnten wir dann unsere Unterlagen mit der Visa-Verlängerung abholen, das wäre kein Problem. Also haben wir uns dann überlegt, ey cool, also fahren wir nach Hormuz. Vor Bandar Bas liegen so ein paar kleine Inseln. Und Hormuz ist eine von den Inseln, das ist eine super kleine Insel. Ich glaube, wenn man einmal rumfährt, waren das 14 Kilometer Umfang. Also kann man sich ja vorstellen, wie groß das ist. Und da sind wir dann mit dem Schiff hingefahren. Das war dann halt ein ganz normales Boot, wo wir das dann draufgetragen haben. Und sind dann auf die Insel rübergefahren. Und Hormuz war nochmal eine interessante Nummer für sich. Es war vielleicht das Ibiza vom Iran. Also ich glaube, Hormuz ist wahrscheinlich der ausgelassenste Ort im Iran, den man sich vorstellen kann. Was einem direkt auffällt, das typische Transportmittel auf Hormuz sind so kleine Dreiräder. Nicht dieses, was man aus Pakistan oder Indien schon mal gesehen hat oder auch jetzt hier gerade in Italien, sondern es sind so ja, so vorne Mofa oder Motorrad eher, schon ein bisschen stabiler und hinten so eine, wie so ein Kasten mit so einer Sitzfläche und dann so zwei Längsbänke und da konnte man mit 6 Leuten drauf sitzen und die fuhren taximäßig die ganze Zeit auf der Insel rum und die wurden auch für alles Mögliche für den Transport genutzt und die hatten auch alle ein fettes Soundsystem, wo dann halt so meist so Reggaeton lief und überall saßen dann Iraner drin, die die ganze Zeit mitgeklatscht haben und die gesungen haben und das war so ein komplett surreales Bild. Also Hormuz kann man dann auch sich so vorstellen als die Hippie-Insel vom Iran. Wir sind da auch ein bisschen durch die Gegend gefahren, also einmal rum, ist ja nicht lang, und haben mal geguckt, wo wir mal nachten können. Und da gibt's halt, Hormuz ist vor allem bekannt für extrem bunte Strände, bunt im Sinne von, der Sand hat so eine eigenartige Färbung, der sieht richtig cool aus, das glitzert und das leuchtet die ganze Zeit. Und die Steine im Hintergrund ist halt alles relativ felsig, die haben überall so eine ganz poröse Salzschicht, die auch teilweise gesammelt wird und denen auch dementsprechend heilende esoterische Zustände zugesprochen wird. Natürlich gibt es ja auch so einen Hippie-Strand, wo da ein paar Leute so ein Lager aufgebaut haben und die ganze Zeit gekifft haben. Also es war komplett anders wie der Rest vom Iran, also nochmal eine Spur lockerer. Es gab dann einen so einen Hauptort, wo wir dann waren und da gab es ein Café, da haben wir dann eine Iranerin getroffen, mit der wir ein bisschen gequatscht hatten. Und die ist auch mal mit dem Rad durch die Gegend gefahren und die war da jetzt, ja, ist da übergesiedelt, weil es da ganz relaxed ist auf der Insel. Und wir hatten dann vor, irgendwo abends zu übernachten und die wollte da mitkommen, weil die auch wieder Bock hatte, irgendwie nochmal so campen zu gehen. Und die hatte irgendwelche Connections und dann haben wir gesagt, ey komm, jetzt schmeißen wir zusammen. Jetzt holen wir uns eine halbe Flasche Dattelschnaps. Nochmal zur Erinnerung, das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen zurück von der letzten Aktion. Also wir haben jetzt nicht jeden Abend irgendwie uns die Kante gegeben. Aber das funktioniert dann folgendermaßen. Man hat dann oder ruft jemanden an auf dem Handy und dann kommt einer vorbeigefahren auf so einem Roller und der drückt eine braune Papiertüte an der Hand, man gibt den Geld. Also wie wenn man, was weiß ich, in der Stadt irgendwie Hasch kauft oder sowas, gibt es ja auch so eine Dealer-Szene für selbstgebrannten Schnaps. Das Problem an der ganzen Sache war, wie wir dann später am Abend rausgestellt haben, haben die uns da total über den Tisch gezogen und das war super verwässert. Man schmeckt das richtig, dass das mit Wasser aufgefüllt war und das hatte ja kaum Promille da drin. Und ich weiß auch nicht mehr, was wir bezahlt haben, aber wir wurden da gut über den Tisch gezogen. Aber naja, ist halt so. Das war jetzt auch nicht so dramatisch. Der schmeckt ja eh so nicht so gut, der Dattelschnaps, der ist ja sonst immer super stark und dann hat das Gefühl, gleich wird man blind, wenn man das trinkt. Ah ja, eine Situation noch aus Hormuz. Die Iranerin, die wir da kennengelernt hatten, die war ja auch nur, sag ich mal, zu Gast oder zu Besuch. Oh, jetzt fährt der Zug wieder hier vorbei. Eine Sekunde mal eben. Ja, jetzt ist er schon wieder weg. Die war auch nur, ja, die ist da nicht groß geworden, die ist auch nur hingezogen, weil es da ganz entspannt ist und die meinte, ob wir nicht auf eine iranische traditionelle Hochzeit gehen wollten und so, ja klar, sind wir sofort dabei. Das ist doch cool anzusehen. Dann war abends dahin und das war in so einem Gebäude und wir gehen dann da rein und wir dachten, hey, die kennt die Leute bestimmt, ja, die weiß, was da abgeht. Aber die kannte da gar keinen und wir sind dann da rein. Das erste, was war, wir Männer wurden erstmal rausgescheucht, weil das war die Frauenhochzeit und da haben keine Männer was zu suchen. Das war auf jeden Fall sehr weird. Wie wir da einfach, ja, ungefragt auf diese fremde Hochzeit gegangen sind. Wir wussten es ja selber nicht, weil wir haben uns jetzt auf die verlassen. Aber es ist, manchmal im Iran ist die Mentalität so ein bisschen anders. Das sollte jetzt aber auch mal mit Hormuz sein, weil ich würde gerne in dieser Episode den Iran abschließen. Ein paar Sachen stehen noch an. Also Hormuz kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr mal in den Iran fahren solltet, fahrt unbedingt auf die Insel nach Hormuz. Ihr kriegt nochmal ein ganz anderes Bild vom Iran. Das ist von der Landschaft her nochmal anders und von der Mentalität der Leute ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Was nicht ist auf Hormuz, weil das halt wirklich, das ist eine Touri-Insel. Das ist halt wirklich dafür, da fahren viele Iraner zum Urlaub machen hin. Deshalb wird man nicht so oft eingeladen oder ähnliches, weil einfach zu viele fremde Leute da sind. Sowas passiert da eher weniger. Trotzdem ist das eine ganz große Empfehlung, Hormuz mitzunehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Aber sind dann wieder zurück nach Bandar Bas mit der Fähre gefahren und haben dann unsere Visumverlängerung abgeholt, was dann auch kein Problem war. Dauerte natürlich alles super lange, wenn man da in einer langen Schlange steht und alle drängeln sich vor. Man merkte das auch schon, dass da deutlich mehr Leute aus Pakistan waren, die auch irgendwie hier gearbeitet haben im Iran. Und was uns die Leute so über Pakistan erzählt hatten, das hatte so für mich so den Eindruck, als ob die vom Wilden Westen erzählt hatten. Viele Leute waren noch nie in Pakistan, hatten aber ganz viele Geschichten und dass das zum Teil gefährlich ist und wie arm und schäbig die Leute da wohnen. Und sie haben uns ja ganz viele Horrorstories erzählt, was ja eben ja so ein Ding ist, dass viele Leute von den Nachbarländern die schlimmsten Geschichten erzählen, dann aber noch nie da waren. Das ist mir auf meinen Reisen eigentlich immer passiert, dass ich vor dem nächsten Land gewarnt wurde, dass da Verbrecher sind. Und das fast immer von Leuten, die halt noch nie wirklich durch die Gegend gefahren sind oder noch nie wirklich was anders gesehen haben. Aber das kennt man ja in Deutschland ja auch. Die Leute, die am meisten Angst vor den Ausländern haben, das sind die, die bis jetzt nur auf Mallorca waren. Aber was ein bisschen traurig war, unsere Wege von Ferdi und Marleen und mir, die haben sich dann langsam erstmal getrennt, weil deren Plan war es, die wollten unbedingt durch die Stans fahren. Und ich wollte halt unbedingt nach Indien und über Pakistan. Und deren Plan war es jetzt, zum Oman überzusetzen und da zu überwintern, nochmal zurück in den Iran und dann zur passenden Saison dann in die Stans weiter. Ich hatte ja eh schon verlängert. Ursprünglich hatte ich nur geplant, schnell 30 Tage durch den Iran, dann nach Pakistan weiter. Und nur weil ich mich so gut mit denen verstanden habe, habe ich halt zweimal mein Visum verlängert. Das war aber auf jeden Fall, hat sich echt gelohnt. Da war ich echt froh, dass ich die getroffen hatte. Ja, und dann hatte ich die natürlich erst sehr viel spät, fast ein Jahr später wieder gesehen. Und Ferdi war der das Rad gefunden hat und dann mich weitergegeben hat. Und das hat ja fast das letzte Jahr von mir definiert, dass ich mit meinem Sperrmüllrad durch die Gegend fahren konnte. Das wäre echt super. Aber für mich ging es dann alleine weiter Richtung Zaidan. Und dazu musste ich die Wüste überqueren. Oh, da hatte ich schon richtig Bock drauf. Es war zum Glück nicht mehr Sommer. Es war ja schon, jetzt muss ich mir überlegen, das war zu dieser Zeit, es war schon sehr spät. Pakistan habe ich überquert zu Weihnachten. Also die Baluchistan-Überquerung, das bedeutet, wir hatten schon November. Habe ich am Anfang wahrscheinlich mich so ein bisschen vertan, also es war schon sehr spät im Jahr. Das bedeutet auch, dass die Sonne schon immer früh unterging, teilweise 5, 6 Uhr. Und nachts wurde es richtig kalt. Aber viel besser, wenn ich jetzt durch die Wüste fahre alleine und es ist richtig heiß, tagsüber 50 Grad. Da hatte ich jetzt tagsüber so 25 Grad oder vielleicht auch nur 20 Grad, wenn überhaupt. Man merkt ja auch schon, dass es wird halt langsam Winter und da wird es auch richtig kalt. Das heißt, in der Gegend wird es im Sommer richtig heiß und im Winter richtig kalt. So, meine erste Erkenntnis mit durch die Wüste fahren, das sah dann so aus, dass ich mir das natürlich vorgestellt habe, es ist eine einsame Straße. Um mich herum nichts. Nur alle paar Tage kommt mir mal ein Auto entgegen und sonst bin ich da ganz alleine. Das stimmte zur Hälfte auch. Um mich herum war tatsächlich nichts. Es gab eine große Straße. Aber muss ich das halt vorstellen, viele Leute wollten von der einen Seite der Wüste auf die andere Seite der Wüste. Und es gibt halt nur eine Straße. Das heißt, alle LKWs fahren entlang dieser Straße. Und das war ja auch Richtung China der Weg. Das heißt, es gab viele LKWs, die wahrscheinlich Richtung Pakistan, China, in die Stans fahren, keine Ahnung wohin. Und auf dieser Straße war relativ viel Verkehr. Also das heißt, alle 5 bis 10 Minuten fuhr ein dicker LKW an mir vorbei. Es gab natürlich genügend Platz. Das heißt, es war nicht so ein kleiner Schotterweg, sondern es war eine große, dick ausgebaute Straße, die in einem super Zustand war. Deshalb konnte man da sehr gut herfahren. Und ja, das einzige Problem an der Sache war, dass auch nachts die ganzen LKWs weitergefahren sind. Das heißt, durch das, dass es flach war und es gab keine Büsche oder irgend sowas, hat das halt richtig geschallt und man fühlte sich genauso an, als ob man direkt neben der Straße zelten würde. Vorher habe ich natürlich ausgiebig die Karten inspiziert und ich hatte so ungefähr so 80 bis 150 Kilometer waren so die Tagesetappen, die ich machen musste, bis ich halt die nächste Möglichkeit hatte, was nachzukaufen. Also einmal war ich 2,5 Tage unterwegs, das war alles. Zwischendurch hatte auch ein, zwei Mal ein Auto angehalten und die hat mir auch nochmal Wasser gegeben. Und das halt nicht so heiß war, war das überhaupt kein Problem. Also die Wüstenüberquerung oder Durchquerung war viel entspannter, als ich mir das vorgestellt habe. Aber zwischendurch bin ich noch an einem LKW vorbeigekommen, der halt auf der Seite lag und es lag alles voll mit Tomaten. Und da waren dann zwei Leute, die ganz bedröppelt guckten und die schüppten dann die Tomaten von der Straße runter. Aber der war nicht richtig umgekippt, sondern es hatte sich nur die Ladung hatte sich gelöst und die ganzen Tomaten waren ja, irgendwie runtergefallen und es lag alles auf der Straße. Naja, auf jeden Fall habe ich mich da ordentlich mit Tomaten eingedeckt. Also ich hatte die Jungs ja gefragt und die sagten, ich wollte die erst vom Boden aufheben. Die sagten, nee, geh hier direkt an den LKW, nimm die davon weg, ist kein Problem. Ich hatte auch ziemlich Glück mit dem Wind. Ich hatte so ein bisschen Gegenwind, aber es kann ja auch zu irgendwelchen Sandstürmen kommen. Es gibt da so ein Video von den Saddle Stories, auch von zwei Österreichern. Und die sind richtig böse in den Sandsturm gekommen in der Wüste und das ist schon nicht cool. Also da hatte ich echt nochmal Glück. Das heißt, meine Wüstendurchquerung, die war mega entspannt. Und ein paar Tage später bin ich auch in Zaidan angekommen. Zaidan ist die letzte Stadt vor der Grenzüberquerung nach Pakistan. Mein Visum, das hatte ich. Ach genau, ich hatte gar nicht über das Pakistan-Visum erzählt, weil das war die ganze Zeit noch unklar. Das habe ich total vergessen. Nachdem ich mich nämlich von Marlene und Ferdi getrennt hatte, war das immer noch nicht sicher, dass ich ein Pakistan-Visum bekomme. Das lag nämlich da dran. Also es funktioniert folgendermaßen, wenn man ein Pakistan-Visum beantragen möchte. Man braucht wieder ein Letter of Invitation. Manchmal braucht man den auch nicht. Und deshalb habe ich den erstmal online, mein Pakistan-Visum beantragt. Man kann das nämlich fast alles online machen. Und habe das beantragt und erstmal wurde mein Visum abgelehnt. Also habe ich dann Letter of Invitation bei einer Visa-Agentur gekauft. Das sind halt so private Agenturen, die dann sagen, hey, das ist ein Gast unserer Reiseagentur und wir laden den hier ein, weil der macht jetzt bei uns so Touren. Also ich glaube, sowas kostet dann so 30 Euro. Habe das online beantragt und habe dann meinen Visumantrag, wollte ich ausfüllen. Und das war genau der Zeitpunkt, als das Internet down war im Iran. Das heißt, ich konnte nicht mein Visum beantragen. Und ich hatte dann folgendes Problem, als ich dann von Bandar Abbas losgefahren bin, hatte ich ein 30-Tage-Visum. Ich glaube, das waren aber im Endeffekt waren das dann nur noch 22 Tage, weil ich dann so lange in der Stadt da unten war. Und da war jetzt das Problem, das ich hatte, ich konnte das auf keinen Fall nochmal verlängern. Man kann nur maximal zweimal das Iran-Visum verlängern. Und ich bin dann nach Zaidan zur Grenze gefahren. Das hat mich so anderthalb, zwei Wochen gedauert. Und hätte ich dann in der Zeit kein Pakistan-Visum bekommen, dann wäre ich am Arsch gewesen. Weil dann wäre nicht klar gewesen, wie ich jetzt weiterkomme. Da hätte ich wahrscheinlich mit dem Flugzeug ganz schnell aus dem Iran raus, damit ich da nicht irgendwelche Strafgebühren bezahle. Ja, aber mittlerweile hatte sich das geklärt, nachdem Internet da war und ich hatte meine Letter of Invitation, konnte ich das dann online alles beantragen, weil das ist echt so gut, dass man alles mittlerweile online machen kann. Also das ist echt klasse. Da hatte ich mein Pakistan-Visum und bin dann nach Zaidan gefahren. Das ist halt die letzte Grenzstadt und man wird dann auch in dieser Region, weil das halt doch schon zu Komplikationen da kommen kann mit Leuten aus Pakistan, die da Sachen rüber schmuggeln. Sobald man in die Stadt reinfährt, muss man halt einen Personalausweis vorzeigen, man wird registriert. Und ich hatte auch schon gehört von der ganzen Grenzüberquerung von gerade auf der pakistanischen Seite, weil das ist die Baluchistan-Region. Das kann zum Teil gefährlich sein und man wird halt mit der Polizei eskortiert. Aber das ist alles, was das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Also ich war auf jeden Fall erstmal in Zaidan, bin in einem Hostel untergekommen. Und in dem Hostel, das war auch super relaxed. Da habe ich noch ein paar andere Leute getroffen, die auch weiter wollten nach Pakistan. Unter anderem zwei Holländer, die mit so einem ausgebauten Jeep unterwegs waren. Die waren echt super cool. Mit denen habe ich mich echt gut verstanden. Und ja, da kam noch eine Person, wer den Livestream von mir gesehen hat, den kann ich jetzt endlich erzählen. Die ganze Geschichte geht los. Ich werde nur weitergeben oder ich werde nur 1:1 wiedergeben, wie der Typ sich verhalten hat. Ich werde da keine Meinung zu bringen und ich werde wirklich nur genau das erzählen, wie er sich verhalten hat. Also geht das alles auf seine Kappe. Und da ich jetzt niemand schlecht reden möchte, nennen wir ihn mal Walter. Also in dem Hostel war auch Walter. Walter war so 26, 27 oder knapp 30. Ich würde sagen eher so 30. Und Walter war so der Typ, eher der extrovertierte Typ. Wenn ich jetzt zum Beispiel in so eine Gruppe treffe, dann sitze ich da erstmal still und beobachte erstmal alles und weiß nicht so ganz, wie ich mich dann kommunikativ integrieren soll. Aber Walter ist der Typ, der quatscht einfach drauf los und erzählt erstmal, unterhält die Leute. Und ich muss sagen, da bin ich schon so ein bisschen neidisch drauf, weil das in der Gruppe, also das ist so eine Fähigkeit, die fehlt mir so. So einfach, ohne nachzudenken, drauf loszuquatschen. Das, ja, das kann ich irgendwie nicht. Da überlege ich immer, was ich dann jetzt sagen will und mache dann schlechte Witze da rein, die außer mir keiner versteht und alle Leute denken dann, ich bin komisch, weil keiner meine Witze verstanden hat. Aber da ist ja noch nichts Wildes bei. Boah, es gibt ja viel, gerade wenn man viel reist, trifft man viele extrovertierte Leute, die halt einfach nur zu viel reden. Und er war auch noch ganz entspannt. Die Besitzerin des Hostels, die war so ein jüngeres Mädel, so 25 oder so, die hatte so seit ein oder zwei Jahren das Hostel. Mit der hatte ich dann so ein bisschen gequatscht, die war auch richtig cool drauf. Und die hatte mir dann den Tipp gegeben, die hatte halt Bekannte, die haben einen Secondhand-Outdoor-Laden. Und da dachte ich schon, wie geil ist das denn? Weil ich brauchte eh unbedingt neue Schuhe. Ich brauchte stabile Schuhe, die gerade auch bei kaltem Wetter ein bisschen besser sind. Und auch so ein paar andere Klamotten und Secondhand-Outdoor-Klamotten. Wenn man low-budget unterwegs ist, dann leuchten ja schon die Augen. Und da waren auch ein paar andere iranische Gäste, die wollten da auch hin. Und da sind wir dann in dieses Outdoor-Haus. Das habe ich ja in der letzten Folge erzählt, dass es dann halt ganz viele Outdoor-Geschäfte gibt, wo man halt auch moderne, ich sag mal, gängige Sachen wie von MSR, von Sea-to Summit und alle möglichen Standardsachen von Thermarest kann man da wirklich Originalprodukte kaufen. Und es gab auch diesen einen Gebraucht-Outdoor-Laden, die auch eine große Schuhabteilung hatten. Und da war ich dann mega happy, weil ich habe mir halt ein paar Schuhe gekauft. Hab dann natürlich direkt im Internet geschaut, was würden die jetzt kosten, wenn ich jetzt in Deutschland irgendwie kaufen würde, und die hätten dann irgendwie 160 Euro gekauft und ich sollte 60 bezahlen. Die sahen auch noch quasi ungebenutzt aus, also da war jetzt kein Verschleiß dran und ja, das perfekt. Dann habe ich noch ein bisschen mit denen gehandelt und dann habe ich noch, ich glaube, ich habe noch eine Hose dabei gekauft und die haben mir dann noch so einen Thermopulli, den ich immer noch mit mir mitschleppe, haben die mir noch umsonst dabei gegeben. Also ich war super zufrieden. Die Leute waren da echt mega entspannt und ja, habe ich halt neue Schuhe mir gekauft. Und da sind wir dann wieder zurück. Wir waren halt mit 4 Leuten, wir sind wieder rübergefahren. Und am anderen Tag hörte das der Walter dann auch, dass, ey, wir waren hier in dem Outdoor-Laden. Und so, ja, cool, ey, da will ich auch unbedingt hin. Und dann ist er mit der Besitzerin von dem Hostel nochmal dahin gefahren. Und die kam irgendwie so nach einer Stunde wieder, also war so mega angepisst. Ich sagte dann, als sie in dem Laden wären, hätte der Walter dann angefangen, die Leute, die da arbeiten, zu beschimpfen, die wollten ihn auch über den Tisch ziehen und sowas, hätte ich da mega assi aufgeführt. Und wäre dann wutentbrannt, hätte er den Laden verlassen, hätte er ihn stehen gelassen und ist einfach weggegangen. Und ja, das ist das halt, was die Besitzerin des Hostels erzählt hatte. Und es gibt ja immer zwei Seiten von der Geschichte, deshalb habe ich mir da nicht viel gedacht. Wer weiß, was da vorgefallen ist, ob der wirklich irgendwie Stress mit denen hatte, was ich mir zwar schlecht vorstellen konnte, weil die Leute waren super freundlich und die haben uns total gut beraten und ich habe da mega Schnäppchen gemacht. Deshalb konnte ich das zwar nicht so ganz nachvollziehen, aber man weiß ja nie, was das jetzt für Hintergründe hat. Und habe mir auch nicht so viel dabei gedacht, weil ich wollte nämlich am nächsten Tag, wollte ich dann die Grenze überqueren nach Pakistan und hatte mich da auch schon ein bisschen drauf gefreut, war auch so ein bisschen skeptisch, weil man halt schon viel davon gehört hatte, weil es gibt halt diesen einen Fakt, dass im Jahr 2017, glaube ich, gab es zwei chinesische Leute, die entführt wurden und die wurden dann wohl auch ermordet von den Leuten aus Belutschistan. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Regierung, die rät eigentlich jedem Ausländer, überquere die Strecke nur mit einer Polizeieskorte, das ist kostenlos. Das wird dir alles zur Verfügung gestellt. Du wirst komplett, wirst du begleitet auf dieser autonomen Region, wo halt die Regierung keinen Einfluss hat. Und die achten darauf, dass dir nichts passiert. Aber die beiden Chinesen, das waren christliche Missionare und die wollten halt die Leute zum Christentum missionieren. Und was soll man dazu sagen? Ja, und so ganz, wie das dann vonstatten gehen sollte, war ich auch skeptisch. Ich habe natürlich super viel im Internet gelesen von irgendwelchen Motorradfahrern, die dann sagten, ja, die sind immer so schnell gefahren, ich bin da gar nicht hinterhergekommen auf den Schotterpisten und ich hatte schon so ein Bild im Auge oder im Kopf, wie ich dann hinter dem Polizeiwagen hinterherfahre, mit Vollgas voll im Arsch bin und die brüllen dann rüber, hey, fahr schneller, wir wollen hier noch ankommen oder irgendwelche anderen Sachen. Naja, aber andere Leute haben das ja auch schon gemacht, deshalb einfach mal alles auf einen zukommen lassen. Die beiden Holländer, mit denen ich mich so gut verstanden hatte, die wollten auch am selben Tag dann die Grenze überqueren. Das war schon mal ganz gut. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie viele Leute dann da stehen. Ob dann das irgendwie 50 Leute sind, die dann in einem großen Trupp darüber fahren oder ob wir die Einzigen sind. Aber das gibt's alles in der nächsten Episode. Also wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, 55 Minuten haben wir schon. Ach, Mann. Ich habe eigentlich auch so ein paar Sachen ausgelassen, aber es hätte sich dann wiederholt. Aber eigentlich müsste ich auch noch über Hamid erzählen, von der Grenzüberquerung, aber ich glaube, das packe ich in die nächste Folge. Das war auch noch eine ziemlich witzige Aktion von, ja, eine positiv witzige Aktion, sagen wir es so. Deshalb wollen wir das Reisethema für heute mal beschließen. Ja, ich denke mal, Pakistan sind ja wahrscheinlich auch nochmal so zwei Episoden, vielleicht drei. Dann möchte ich ja noch über das Silvester erzählen. Dann geht es nach Indien weiter, das sind auch schon nochmal zwei Episoden. Und dann möchte ich mal noch eine Folge nochmal über mein Vipassana-Seminar, wo ich halt in einem buddhistischen Tempel war. Da möchte ich gerne nochmal was erzählen, weil ich glaube, ich kann auch mal Einsichten reinbringen, die ein bisschen von diesen esoterischen Ansichten ein bisschen abweichen und das trotzdem realistisch betrachten. Da habe ich Bock drauf. Ja, und dann geht der Podcast eigentlich mit dem weiter, was ich eigentlich geplant hatte. Dass ich halt so ein bisschen erzähle, was gerade so ist, allgemeine Radthemen, dass ich ein paar Interviews mit Leuten führe. Ich glaube, ich habe da ein paar coole Leute an der Angel, die es sich lohnt, mal ein bisschen genauer auf den Zahn zu fühlen. Ja, allgemeine Themen übers Radreisen. Ein bisschen, ja, ich habe eine lange Liste an Themen, habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben und dann auch, was ich ja so ein bisschen ausgespart habe, dass ich jetzt auf die ganzen Fragen, die mich per E-Mail erhalten habe, dass ich darauf eingehe. Das werde ich dann auch ein bisschen ausführlicher machen. Naja, wahrscheinlich werden jetzt auch vielleicht auch ein paar mehr Kommentare unter den YouTube-Videos, die auch parallel zu dem Podcast laufen, die werden da wahrscheinlich auch auftauchen. Da kann ich da vielleicht auch ein bisschen mehr darauf eingehen. Das ist ja mehr ein bisschen mehr Austausch da drin. Und wenn ihr ein bisschen den Podcast ja unterstützen wollt, dann gebt mir doch mal eine Bewertung in eurem Podcast-Player, zum Beispiel Podcast-Addict. Gebt euch ruhig mal eine 5-Sterne-Bewertung und schreibt, was euch gefallen hat und was euch auch nicht gefallen hat. Aber bleibt bei den 5 Sternen, weil das soll ja ganz gut sein für die Sichtbarkeit, dass auch andere Leute die Option haben, den Podcast zu entdecken und dann mitzureisen. Oder auch auf Apple Podcast könnt ihr auch eine Bewertung abgeben. Das soll ja angeblich auch sehr wichtig sein für die Sichtbarkeit des Podcasts. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich lese ein paar Podcast-Rezensionen vor und deshalb mache ich jetzt was, was ich in dem Podcast immer schon mal machen wollte. Apple Podcast-Rezensionen. Boah. Oh Mist, jetzt hätte ich am besten auch noch eine Ukulele. Jeder Hörer der Kack- und Dach-Geschichten wird die Referenz jetzt erkennen. Übrigens dabei, es sollte mehr Team Kirschwäscherle geben. Ja gut, ich lese vor. Alle relevanten 5 Sterne Apple Podcast oder Podcast Addict Rezensionen. Zum Beispiel von Chris23DD. Sehr guter, unterhaltsamer Podcast. Der Podcast ist sehr unterhaltsam und informativ. Ich schaue auch gerne YouTube-Videos. Ja, danke für die Rezension. Oder eine andere Rezension. Tolle Einsichten eines Radreisenden. Super erzählte Erklärungen und Ansichten eines Radverrückten. Warten auf mehr. Von Mach dich auf. Ja, auch vielen Dank dafür. Und dann noch eine Rezension von der Dude. Sehr unterhaltsam. Sehe mir auch gerne die YouTube-Videos an und war hoch erfreut zu hören, dass es nur noch einen Podcast gibt. Sehr informativ, sympathisch, authentisch und unterhaltsam. Weiter so. Ja, klasse. Vielen Dank. Nächstes Mal gibt es noch mehr Rezensionen, wenn ihr welche hinterlasst. Ihr könnt so aktiv in den Podcast eingreifen. Und ja, denkt dran, 5 Sterne, damit auch andere Leute die Chance haben, den Podcast zu hören. Und ich würde sagen, wir haben fast eine Stunde auf der Uhr, habe ich schon wieder so lange mit mir selber geredet. Das ist schon ein bisschen eigenartig. Ich sitze hier gerade so im Garten und da ist hier ab und zu so eine Frau auf dem Balkon, die guckt dann hier rüber und die denkt sich, ja, ich kann mir schon denken, dass sie mich jetzt gerade nicht für voll nimmt, wie ich hier gerade mit mir selber rede. Aber so ist das halt. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.